Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio Insa Wilke, herzlich willkommen. Die russische Dichterin Maria Stepanowa hat mit ihrem Prosadebüt Nach dem Gedächtnis bei uns Aufsehen erregt. Ihre Poetik ist deutlich geprägt von einer ganz grundsätzlichen Skepsis der Sprache gegenüber. Das merkt man auch in ihrem neuen Gedichtband Mädchen ohne Kleider. Weniger zaudernd, sondern eher zupackend, schreibt die somalisch-britische Dichterin Warsan Chire. Haus, Feuer, Körper heißt der Band von Warsan Chire. Mädchen ohne Kleider, wie gesagt, der von Maria Stepanowa. Alexandru Bulutz und Michael Braun haben beide Bände gelesen. Bevor wir uns beiden annähern, gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen der Form von Gedichten und ihren Veröffentlichungsorten? Warsan Chires Gedichte sind auf Twitter und Tumblr viral gegangen. Alexandru Bulutz.
Diesen Zusammenhang gibt es. Es ist eine ganz andere Zielgruppe, die damit angesprochen wird. Einerseits, es ist ein erleichterter Zugang zur Lyrik und insofern auch etwas sehr Positives. Es ist aber ein filterloses Veröffentlichen. Das heißt, das Lektorat hat unter Umständen noch gar nicht stattgefunden und Warsan Chire hat natürlich Glück gehabt, indem Beyoncé sie entdeckt hatte und sie dann auch geshared hatte und ihre Gedichte bekannter gemacht hat.
Genau, das war für den Film zu Beyoncés Album Lemonade, da hat sie Warsan Chire zitiert, also eine Art Kollaboration. Michael Braun, was würden Sie sagen zu dieser Frage?
Ich finde, hier kommt halt die Buchkultur, das zeigt sich ja ganz deutlich, einfach 10 Jahre später als die Internetöffentlichkeit. Es hat jetzt eben 10 Jahre gedauert, bis eigentlich ja fast zeitgleich diese Originalausgabe von Warsan Chires Band und der deutschen Übersetzung, bis das jetzt uns erreicht hat, hat es einfach länger gedauert als die viel schnellere Internetkultur. Aber das sind eben, wie ich finde, 2 Öffentlichkeiten, die traditionale Buchkultur gegenüber der Internetkultur. Das sind 2 verschiedene Sozialsysteme, 2 verschiedene Literatursysteme.
Es gibt ja sehr viele Merkmale dieser Ausgabe. Sie ist zweisprachig. Es gibt ein Übersetzerteam. Muna Anissa Eikens, Mirjam Nünning und Hans-Jürgen Balmes haben zusammen die Gedichte übersetzt. Es gibt ein Glossar für die somalischen Begriffe. Es gibt ein Nachwort. Auch das Format ist speziell. Also da wurde sich schon sehr viel Mühe gegeben, Alexandru Bulutz, oder? Was gibt es zum Übersetzen zu sagen?
Vielleicht darf ich kurz ergänzen, dass die Autorin des Nachworts Sharon Dodua Otu ist, die eine britisch-deutsche Schriftstellerin ist und insofern gibt es eine Verwandtschaft zwischen ihr und der Lyrikerin, die wir gerade besprechen. Sie hat ein ganz wunderbares Nachwort geschrieben. Einiges bleibt allerdings offen. Zum Beispiel wird Warsan Chire verortet in der sogenannten englischsprachigen afrodiasporischen Literatur. Da bleibt Otu leider einer Erläuterung schuldig. Ansonsten, wie gesagt, ist es ein wunderbares Nachwort, das auch die Übersetzung lobt und nachzeichnet, wie die Eigenheiten der englischen Sprache in das Deutsche hinüber gerettet wurden.
Hören wir doch mal ein Beispiel, damit wir einen Eindruck bekommen. Das Gedicht »Gesegnet sei deine hässliche Tochter«, gelesen von Birgit Dölling in der Übersetzung von Mirjam Nünning.
»Gesegnet sei deine hässliche Tochter«. Sie kennt sich aus mit Verlust. Ein Kind, das die Verwandten mieden, das sich wie zersplittertes Holz anfühlte, nach Meereswasser roch, sie an Durst und Krieg erinnerte. Als Baby den Mund unter Zwang mit Rosenwasser ausgespült, Räucherung mit Unzi zur Tilgung jedweder ererbten Unreinheit. Deine Tochter ist übersät davon. Ihre Zähne sind kleine Kolonien, ihr Bauch eine Insel, ihre Schenkel Grenzen. Nur wenige werden zu Bett gehen wollen, um die Welt von ihrem Schlafzimmer aus brennen zu sehen. Das Gesicht deiner Tochter ist eine kleine Revolte. Ihre Hände sind ein Bürgerkrieg. Hinter jedem Ohr verbirgt sich ein Geflüchtetenlager. Ihr Körper ist übersät mit hässlichen Dingen. Doch bei Gott steht dir die Welt nicht gut.
Wer spricht hier zu wem? Die Mutter-Tochter-Beziehung spielt immer wieder in den Gedichten von Warsan Chire eine Rolle. Aber wie würden Sie dieses Gedicht verorten?
Ja, das ist eine Stimme, die ja mit einem Segensspruch beginnt. Gesegnet sei deine hässliche Tochter. Wie überhaupt das Wort to bless, also segnen, eine ganz wichtige Rolle einnimmt in diesen Gedichten von Vorsan Schirre. Und da fehlt mir ein bisschen, weil Alexander Bulutz vom wunderbaren Nachwort sprach, da fehlt mir ein bisschen der Hinweis auf die religiösen Konnotationen. Gesegnet sei deine hässliche Tochter. Aus meiner Lesart beginnt es eigentlich mit so einer Art Segensspruch, einem islamischen Segensspruch. Und das angesprochene, also das porträtierte Kind, um das es geht, da hat sich ja quasi die Geschichte der Gewalt in den Körper eingeschrieben. Das sind die Gewalterfahrungen, die Gewaltverhältnisse, von denen ja ganz viele Gedichte von Vorsan Schirre sprechen. Und wenn es halt heißt, dass sich hinter jedem Ohr ein Geflüchtetenlager verbirgt, ist ja noch ein weiteres Stichwort hier angesprochen, dass die Geschichte der Flucht, die Erfahrung mit Flucht, ist auch ein zentrales Motiv.
Wenn man die Form anschaut, Alexandru Bulutz, es ist ja kein Zufall, dass Beyoncé gerade diese Dichterin für sich entdeckt hat. Wie entfaltet sich die Energie dieser Texte?
Es ist in einer wuchtigen, direkten, offensichtlichen Sprache geschrieben, die, könnte man sagen, alle verstehen. Und wie das gelesene Gedicht bereits zeigt, es geht dabei um Verlust, Isolation, um die vermeintliche Unreinheit des Lebens, um Bürgerkrieg, Flucht und wie das Gedicht eben schließt, um allgemein hässliche Dinge. Es ist also eine Poesie der Hässlichkeit und es konfrontiert die Leserinnenschaft mit dieser Direktheit. Es ist keine Wohlfühlatmosphäre. Ich möchte noch etwas ansprechen, was Michael Braun angerissen hat, und zwar die religiöse Dimension dieses schönen Gedichtbands. Man könnte sich ja fragen, was macht eigentlich somalische Literatur aus? Also inwiefern spielt auch die islamische Poesie eine Rolle? Und Michael Braun hat es gesagt, es handelt sich sehr stark um eine Segnungspoesie, sozusagen eine Preisungsdichtung. Und das heißt, es gibt in den Gedichten eine tiefe religiöse Dimension, das vermeintlich Minderwertige, die Gebeutelten, die Unschuldigen werden gebenedeit.
Aber sind es erbauliche Gedichte? Da gibt es doch auch eine Distanzierung von der Religiosität, oder?
Es ist beides drin. Also, weil ich die Religiosität ja angeführt habe, wenn es in einem Text heißt, segne die Schamuto, wenn man dann nachschlägt, Schamuto, ein somalisches Wort für Schlampe, segne die Schlampe. Es werden ja immer wieder versucht, die religiösen Formeln in einen krassen Gegensatz zu bringen, in krasse Widersprüchlichkeiten zu bringen, in einer Gegenwelt auch zu bringen. Das ist auf jeden Fall klar, dass es hier auch eine Distanzierungsbewegung gibt. Aber wichtig ist ja quasi, dass die Grundstruktur immer wieder von religiösen Formeln ausgeht. Also wo auch bei der Beschwörung der Mutter ist es quasi die heilige Mutter. Und auch da klingen eben nicht nur aus dem islamischen Kulturkreis und religiösen Zusammenhängen, sondern auch aus christlichen Zusammenhängen was in die Gedichte ein. Hoyo voll der Gnade, also Hoyo, das Wort für Mutter, gegrüßet seist du Maria voll der Gnade. Das wird ja dieses christliche Grundgebet jeweils angesprochen. Ich wollte noch sagen, somalische Poesie, sagt Alexander Bulutz, ich würde sagen, es überkreuzen sich ja hier mehrere Kulturen, Herkunftskulturen und Sprachen und Erfahrungen in diesen Gedichten. Als Vorspruch haben wir ein somalisches Wiegenlied. Und die Gedichte selbst sind zum großen Teil in englischer Sprache verfasst, aber eben auch mit sehr vielen Sprengseln aus somalischer Sprache versehen. Man kann ja fast sagen, das sind Gedichte, die zweisprachig geschrieben sind, aus dem Englischen und dem Somalischen.
Ich nehme an, vertrauter, und ich glaube ja fast, dass der Veröffentlichungsort eine größere Rolle spielt für die Frage, was für Kriterien trägt man an solche Gedichte heran, als die kulturelle Frage. Aber vertrauter sind Sie wahrscheinlich mit den Ästhetiken von Gedichten wie denen von Maria Stepanova. Die hat Olga Radetzkaya übersetzt, Mädchen ohne Kleider heißt der Band. Und er versammelt drei Zyklen. Man kann sich bei Stepanovas Lyrik auch kaum vorstellen, dass ein Team sie übersetzt. Was verursacht den Eindruck, dass da eine so konzentrierte Einzelleistung wie die von Olga Radetzkaya die bessere Lösung ist? Was hat das mit Stepanovas Dichtung zu tun?
Man muss ja hier auch noch in Betracht ziehen, es gibt auch ein jahrelang gewachsenes Vertrauensverhältnis zwischen eben Maria Stepanova und Olga Radetzkaya. Seit vielen Jahren sind beide in Kontakt, im Gespräch, in intensiver Auseinandersetzung. Bei Übersetzen, hat ja Olga Radetzkaya mal gesagt, geht es ja primär um gedankliche Klarheit. Und ich weiß gar nicht genau, ob das wirklich primär in diesem neuen großartigen Gedichtband ist, sondern es ist hier auch genauso ein Hineinhorchen in die klanglichen und ideologischen, semantischen Unterströmungen der Wörter und Sätze. Aber ich glaube, ganz primär geht es hier um das Vertrauensverhältnis zwischen einer Autorin in dem Fall und ihrer Übersetzerin.
Der Band besteht ja aus 3 Zyklen, habe ich schon erwähnt. Können Sie uns die kurz beschreiben, Alexandru Bulut?
Ja, es sind 3 Zyklen mit den Titeln Mädchen ohne Kleider, Kleider ohne uns und Bist du Luft? Der erste Zyklus, es ist offensichtlich, ist sehr konkret. Hier geht es um Postsowjetismus, um die Verfügbarmachung der Frau, um Nacktheit. Die Motive, die Motivikspiele spielen eine große Rolle. Und um die Archaik postsowjetischer Gesellschaften. In Kleider ohne uns, hier geht es um sehr konkret auch um die ungetragenen Textilien, zum Beispiel um ihre Fabrikationsorte, sehr gegenwärtig, made in China, um ihre Klassifizierungen als used, mended, unworn, also als gebraucht oder getragen, repariert und ungetragen. Aber es geht auch um die Festigung von Rollen. Und zum Beispiel heißt eine Zeile Geschlecht, Konfektionsgröße, Stil. Das heißt, über unsere Kleidungsgewohnheiten werden die patriarchalen Strukturen gefestigt und die Rollenzuschreibungen. Und im 3. Zyklus, das ist der hermetischste aller Zyklen, hier kulminiert, was sie in diesen ersten 2 Zyklen aufgebaut hat.
Wir hören mal ein Beispiel aus dem 1. Zyklus Mädchen ohne Kleider, der den Titel trägt, den auch das Buch hat, und zwar das 6. Gedicht. Es liest Barbara Becker.
Immer ist Winter. Man friert ohne Kleider, die Finger führen zum Mund und vom Mund steigt zum Himmel der Dampf, eine Jemandsleiter, und immer gehen sie dort auf und ab, irgendwelche Leute, achten gar nicht auf ein Mädchen ohne Kleider, dem so kalt ist, so starr, so immer ist Winter, der Adamsapfel dessen, der schaut, mach auf, zeig her, fass an, ruckt hin und her. Das Herz trägt Wasser, die Leiter hinauf und hinunter, versorg die Wurzeln mit Wasser zu deiner Freude, o Förster.
Dieser Zyklus geht ja mit traditionellen Motiven um. Man kann zum Beispiel an Ovids Metamorphosen denken, und er macht doch etwas anders. Können Sie uns das beschreiben?
Wir haben jetzt ein Gedicht ausgewählt, das sozusagen den Denkraum, den metaphorischen Raum um die Grundstruktur sehr weit öffnet. Es ist ja immer noch da der Imperativ der Schaulust, der sich auf das Mädchen ohne Kleider, auf den nackten Leib der Frau richtet. Es sind aber auch andere Dinge da. Die Jemandsleiter, der Dampf, der aufsteigt, die Wurzeln, die mit Wasser sich füllen. Also das sind diese, wie Sie angesprochen haben, Frau Wilke, die Motive aus Ovids Metamorphosen, wenn sich da einiges verwandelt in Bäume oder in Wälder. Also das ist wirklich ein ganz schwer zu fassender Gedichtzyklus. Bei der ersten und zweiten Lektüre war ich eigentlich der Ansicht, dass es hier im Grunde tatsächlich ganz primär um den Blick des Jägers, des männlichen Eroberers, den pornografischen Blick geht, der sich auf den Körper richtet. Aber wenn man diesen Teil jetzt gehört hat, der ja übrigens mit einer Wendung anfängt, immer ist Winter. Also die ganzen Gedichte dieses Zyklus fangen litaneihaft mit dieser Beschwörung einer Jahreszeit oder eines Monats an. Das ist also sehr viel weiter entfaltet als nur die Darstellung des männlichen Blicks, der sich auf den weiblichen Körper richtet, sondern tatsächlich tauchen manchmal auch so Märchengestalten oder merkwürdige Gestalten wie der Förster oder der Jäger auf. Ja, da können wir uns sehr viel Gedanken darüber machen.
Alexandru Bulut, Sie schreiben selbst Gedichte. Der 2. Zyklus Kleider ohne uns ist ein Sonettenkranz. Was passiert denn, wenn man eine so traditionsreiche Form verwendet und etwas anderes daraus macht? Was gibt es für Möglichkeiten beim Schreiben dadurch?
Das wurde soeben auch erwähnt, das Litaneihafte, das Beginnen von solchen Zyklen, in denen Wiederholungsstrukturen eine wesentliche Rolle spielen, mit einem Wort wie immer. In diesem Wort immer steckt ein ganz bestimmtes Zeitkonzept von Maria Stepanova. Oft geht es um eine Entleerung der Zeit. Im Grunde ist es eine Entzeitung oder Entzeitlichung, und das schafft sie über diese Wiederholungsstrukturen, über die Sonettengrenze im zweiten Zyklus, aber bereits im ersten Zyklus wird damit gespielt. Und auch ein Greifen in der Literaturgeschichte, auch da könnte man noch einmal hinterfragen, was bedeutet die Zeit bei Maria Stepanova, was bedeutet der Zugriff auf bestimmte literarische Gestalten aus der Vergangenheit bis hin in die Antike.
Nimmt sie da ein Thema auf, das in ihrem Prosadebüt nach dem Gedächtnis schon eine Rolle spielte, nämlich das Hinterfragen unseres Verhältnisses zu den Toten und die Frage, inwieweit wir überhaupt das Recht haben, über Tote zu schreiben. Korrespondiert das mit dieser Frage der Zeit, Michael Braun, bei Maria Stepanova?
Also auf alle Fälle ist immer diese Frage, von der Sie sprechen, nach der Bestimmung unseres Verhältnisses zu den Toten überall präsent, sowohl in den Prosabüchern als auch in dem vorangegangenen Gedichtbuch von Maria Stepanova, wo es ja um die Toten der russischen Gewaltgeschichte ging. Ich will jetzt noch an einem Beispiel sagen von dem dritten Zyklus, von dem wir noch wenig gesprochen haben. Da habe ich ganz, ganz lange gebraucht, um überhaupt diese Annäherungsbewegung zu begreifen, die dieser in jeweils 4 Zeilen und 33 Sequenzen entfalteten Gedichtzyklus geht. Ich dachte immer, vielleicht etwas irregeführt durch den Vorspruch Gennadi Aigi, ein Natur- und Sprachmagier, der dem Minderheitenvolk der Tschuwaschen angehörte, dass es hier quasi um sprachmagische Annäherung an die Natur geht. Es geht aber eigentlich um viel mehr. Es geht tatsächlich um die Auseinandersetzung mit einem geliebten, toten Menschen. Also die Annäherungsbewegung, die Suchbewegung, dieses Ich in diesem Zyklus hat sehr viel mit dem Gehen über einen Friedhof zu tun, mit einem Menschen, der dort halt liegt. Und das lyrische Ich zieht Bilanz der gemeinsamen Geschichte mit diesem Menschen. Also auch hier in diesem dritten Zyklus, der ist quasi angefüllt mit dieser Reflexion auf einen toten Menschen.
Ganz kurze Frage an Sie zum Schluss nochmal mit Blick auf Warstan Schirre und Maria Stepanova. Ich habe ja den Eindruck, wir haben es hier regelrecht und zwar auch formal mit einer Art stillrevolutionärer Dichtung zu tun. Würden Sie mir da zustimmen? Ist es übertrieben?
Die stillrevolutionäre Dichtung, beziehen Sie sich da auf Warstan Schirre oder auf Maria Stepanova?
Auf beide.
Das sind ganz unterschiedliche Schreibansätze. Das würde mir sehr schwer fallen, das auf diesen Nenner zu bringen, stillrevolutionär. Weil Maria Stepanovas Dichtung geht viel weiter in die Sprachgeschichte, in die Kulturgeschichte zurück, bezieht sich sehr viel weiter, öffnet den Traditionsraum in die Vergangenheit. Während Warstan Schirres Dichtung ist doch sehr von Gegenwartserfahrung, von Flucht, Vertreibung, Mord, Folter, Gewalt aus der unmittelbaren Gegenwart geprägt. Also schwierig, das miteinander so zusammenzubringen.
Kann man das so sagen, Alexandre Bulutz, diesen Gegensatz, wie Michael Braun ihn beschreibt? Weil vorhin haben Sie gesagt, mit dem Segen bezieht sich Warstan Schirre auf sehr alte, nämlich religiöse Sprech- und Dichtungstraditionen.
Ich glaube, man kann das tun. Man kann Traditionen wieder aufnehmen und sie aktualisieren und dennoch Teil einer revolutionären Bewegung sein. Ich glaube, wenn man das sehr allgemein betrachtet, es sind zwei Dichterinnen, gerade bei Warstan Schirre geht es um eine Stimme, die lange Zeit unterdrückt war. Es handelt sich um eine historisch marginalisierte Stimme, dass sie sich erhebt und hörbar macht und Unterstützung bekommt von Beyoncé, das ist bereits revolutionär. Und auch Maria Stepanova, dass sie so laut ist und dass sie so bekannt werden konnte mit diesen Zyklen, die doch auch sehr homogen sind, die auch sehr zählansch sind, also so ein Wort wie Niemandsgeträume im letzten Zyklus, in dieser Traumlandschaft, das klingt nach aus der Vergangenheit, aber ich glaube, in der Allgemeinheit gesehen, dass die weiblichen Stimmen sich hörbar machen, das ist etwas Revolutionäres.
Vielen Dank an Alexandre Bulutz und Michael Braun für diese Annäherungen an zwei bemerkenswerte Gedichtbände. Nämlich, zuletzt haben wir gesprochen über Maria Stepanovas Buch Mädchen ohne Kleider, im Surkamp Verlag erschienen, aus dem Russischen von Olga Radetzkaya übersetzt, 69 Seiten, 23 Euro. Warstan Schirres Buch Haus, Feuer, Körper wurde von Muna Anissa Eikens, Mirjam Nünning und Hans-Jürgen Balmes aus dem Englischen übersetzt, mit einem Nachwort von Sharon Dudua Otu. S. Fischer Verlag, 160 Seiten, 24 Euro. Beide Bücher sind zweisprachige Ausgaben. Das war's vom Büchermarkt. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Insa Wilke.